Unser Leben ist an vielen Stellen bestimmt von Erfahrungen. Auch da, wo wir meinen, Überzeugungen, die wir haben, hätte nichts mit Erfahrung zu tun, sind sie oft doch davon bestimmt, was wir erlebt haben und wie wir das natürlich deuten. Und Bereiche, in denen man eigene Erlebnisse und Erfahrungen macht, sind uns dabei viel besser vertraut als andere. Es gibt Menschen, das jetzt gerade wieder erlebt, die enttäuscht darüber sind, dass sie im Fach Kunst nur eine 2 im Zeugnis haben als Schulnote. Diese Welt ist mir bis heute fremd geblieben. Andererseits können mich viele Menschen nicht verstehen, wenn ich mit ihnen zum Beispiel über Fußball spreche. Ähnlich erlebe ich das auch, wenn ich davon erzähle, wie großartig es ist, an jedem Tag mit dem lebendigen Gott zu leben. Dann kommt es mir oft vor, als ob andere Menschen mich nicht verstehen. Sie können es nicht nachvollziehen. Wenn man das nicht selbst erlebt hat, hilft es einem nur sehr begrenzt, dass einer begeistert davon erzählt. Der katholische Theologe Karl Rahner hat vor Jahren einen bewegenden Satz gesagt, der zunächst komisch klingt, für uns aber wahrscheinlich gar nicht so fremd ist, aber für viel Aufsehen sorgt seitdem. Der Christ von morgen. Habe ich das Zitat jetzt da gar nicht drin? Doch. Der Christ von morgen wird ein Mystiker sein. Jetzt muss man das Wort Mystiker, das klingt für viele komisch, muss man jetzt erklären, tut er gleich. Einer, der etwas erfahren hat. Also der mit etwas durch eigene Erfahrung vertraut geworden ist. Oder er wird nicht mehr sein. Der Christ von morgen wird einer sein, der etwas erfahren hat. Oder er wird nicht mehr sein. Am Ende des Berichts aus dem Matthäusevangelium, der heute Grundlage für die Predigt ist, steht eine atemberaubende und lebensverändernde Erkenntnis. Die Schüler von Jesus Christus sprechen sie aus. Du bist wahrhaftig Gottes Sohn. So hört der Bericht auf. Und ich finde, man muss ihn von daher von Anfang an lesen. Wir können Erfahrungen machen, wer Jesus ist und wie großartig die Gemeinschaft mit ihm ist. Genau darum geht es heute. Erfahren, wer Jesus ist. Jetzt spule ich nochmal auf den Titel. Genau. Aus dem Matthäusevangelium lesen wir im Kapitel 14 die Verse 22 bis 33. Und zum Text passt es überhaupt nicht, dass dieses Lüftungsgerät jetzt ruhig geworden ist. Eigentlich war da gerade Sturm. Ich habe schon nachgeguckt, warum. Ich konnte nicht drauf kommen. Ich muss so viel Unruhe verbreitet haben hier. Aber jetzt können wir zwar an Ruhe hören, aber hört doch nochmal den Sturm auch im Hintergrund. Und alsbald drängte Jesus die Jünger, in das Boot zu steigen und vor ihm ans andere Ufer zu fahren, bis er das Volk gehen ließe. Und als er das Volk hatte gehen lassen, stieg er auf einen Berg, um für sich zu sein und zu beten. Und am Abend war er dort allein. Das Boot aber war schon weit vom Land entfernt und kam in Not durch die Wellen, denn der Wind stand ihm entgegen. Aber in der 4. Nachtwache, so zwischen 3 und 6 Uhr, kam Jesus zu ihnen und ging auf dem Meer. Und da ihn die Jünger sahen auf dem Meer gehen, erschraken sie und riefen, es ist ein Gespenst, und schrien vor Furcht, erwachsene Männer. Aber sogleich redete Jesus mit ihnen und sprach, seid getrost, ich bin's, fürchtet euch nicht. Petrus aber antwortete ihm und sprach, Herr, bist du es, so befiehl mir zu dir zu kommen auf dem Wasser. Und er sprach, komm her. Und Petrus stieg aus dem Boot und ging auf dem Wasser und kam auf Jesus zu. Als er aber den starken Wind sah, erschrak er und begann zu sinken und schrie, Herr, rette mich. Jesus aber streckte sogleich die Hand aus und ergriff ihn und sprach zu ihm, du Kleingläubiger, warum hast du gezweifelt? Und sie stiegen in das Boot und der Wind legte sich. Die aber im Boot waren, fielen vor ihm nieder und sprachen: Du bist wahrhaftig Gottes Sohn. Ja, es kribbelt mir in den Fingern. Man könnte hier 5 Predigten drüber halten und wäre immer noch nicht fertig. Ich beschränke mich auf 2 Aspekte. Und zwar die aus dem Titel. Du erfährst nämlich, wer Jesus ist. Erstens, wenn Gott deine Sicherheiten nimmt. Und zweitens, wenn du deine Sicherheiten aufgibst. Erstens, du erfährst, wer Jesus ist, wenn Gott deine Sicherheiten nimmt. Ach so, ich habe noch gar nicht gespult. Es ist verrückt, muss man sagen. Jesus trieb seine Jünger in das Boot zu steigen. Also man konnte sich dem Meister da jetzt auch schlecht widersetzen. Das war nicht nur ein Vorschlag, das war auch nicht nur ein Auftrag, sondern der ließ ihnen keinen Raum. Sie mussten in dieses Boot. Und dann kommen sie in Not. Erzähle mir doch keiner, Jesus hätte das nicht gewusst. Im Gegenteil. Der geht auf den Berg und betet. Und im Markus-Evangelium lesen wir, dass er auch gesehen hat, dass das Boot in Not kommt. Er hatte gerade, und das hatten sie miterlebt, mit 5 Broten und 2 Fischen 5000 Männer plus dazugehörigen Anhang satt gemacht. Und nun wollte die Menge kommen, um ihn zum König zu machen. Aber Jesus zieht sich lieber zurück und spricht in Ruhe mit seinem Vater. Das allein wäre eine Predigt wert. Oder ein paar. Wir bleiben in unserem Leben bei dem, nur bei dem, was wirklich wichtig ist, wenn wir alles mit unserem Vater im Himmel besprechen. Ansonsten gerät es durcheinander, verschwimmen die Prioritäten und kommen wir auf komische Wege. Jesus wollte kein Brotkönig sein, den alle anhimmeln, weil er ihnen gibt, was sie wollen, sondern uns von Sünde und Tod retten. Weil Gott uns liebt, ist er für uns gestorben und auferstanden, und da war für eigensüchtige, selbstherrliche Feierlichkeiten kein Raum. Das ist auch heute der Weg seiner Kirche, wo sie ihm treu bleibt. Um die geht es in diesem ersten Punkt, vermutlich allgemeiner gesehen. Denn diese Bootsfahrt war eine Qual. Das waren Leute, die dauernd mit dem Boot auf diesem See waren, aber die wären nie bei solchem Wetter mit diesem Boot auf den See gefahren. Die Fallwinde von den Bergen, die Ufer waren da steil und hatten da Berge an den Seiten an vielen Stellen, die konnten so plötzlich kommen und einen Wind erzeugen, dass man das sich hier kaum vorstellen kann im Flachland. Und dann fielen die auch noch im Wasser so ab, die Ufer, diese felsigen Ufer, dass das also sich aufschaukelte wie in einer Badewanne. In einer Badewanne weiß man auch, bei jeder Bewegung ist das Badezimmer unter Wasser. Ja, und so jetzt mit so einem Fischerboot sind die da also in Not und kämpfen sich ab. Wir lesen nichts davon. Ich vermute ja, die haben sich die ganze Zeit gefragt, warum Jesus eigentlich nicht mit im Boot ist. Nicht nur, wie will der eigentlich rüberkommen, sondern warum sind wir jetzt eigentlich allein? Er ist ja doch nicht für uns da. Die waren jetzt mitten auf dem See, so etwa 4 bis 6 Kilometer vom Ufer. Umkehren war also schon weiter als dann durchziehen. Und das ohne Jesus. So kommt's uns doch mitunter vor. Wenn's dicke wird im Leben, ist Gott nicht da. Er ändert nichts, er scheint keine Ahnung zu haben davon, wie es mir geht. Ich sehe nichts und fühle nichts, ich merke nichts davon, dass er irgendwie noch was für mich übrig hat. Und das darf man nicht unterschätzen, und es ist wirklich Lebensgefahr hier. Und das ohne Jesus. Nein, eben nicht. Genau darum geht es aus meiner Sicht. Gerade nicht ohne Jesus. Ja, es mag so aussehen. Du hast ihn nicht vor Augen. Aber er dich. Immer. wenn du das glauben könntest. Das kannst du, aber dafür muss man sich entscheiden. Dass man nicht an Sichtbaren hängen bleibt, sondern damit rechnet, dass es Unsichtbares gibt, das viel bedeutender für mein Leben ist als das, was ich sehe, schmecke, fühle, rieche und höre. Das braucht eine Entscheidung. Aus meiner Sicht sollten die Freunde von Jesus zum Beispiel das bei dieser Gelegenheit lernen. Das Meer ist in der Bibel immer wieder das Bild für die Mächte, die gegen Gott sind und unser Leben zerstören. Und Jesus hat diesen Freunden von ihm auch später vorausgesagt, dass sie als Menschen, die ihm gehören, bekämpft werden in dieser Welt, so wie er bekämpft worden ist. Und das ist eine wichtige Erkenntnis schon mal in diesem Bericht jetzt hier. Wer tut, was Jesus sagt, kann in große Schwierigkeiten kommen. Und Gott ist dann nichts schiefgegangen. Das ist kein Unfall des christlichen Lebens. Wenn du Probleme hast, obwohl oder sogar weil du Jesus kennst. Jesus lässt seine Jünger hier eine Erfahrung machen für ihr Leben und für unser Leben. Mit vielem haben die Jünger gerechnet. Wie wir lesen können, sogar mit Gespenstern. Phantasma heißt es da. Ja, unsere Fantasie ist in der Lage, sich alles Mögliche Schreckliche auszudenken, was unser Leben bedrohen könnte, möglicherweise, eventuell, vielleicht, und für uns wird es Wirklichkeit. Hat mal jemand gesagt, die schlimmsten Sorgen sind die, die letztlich gar nicht eintreten. Also die man sich bloß selber ausgedacht hat. Und so kommt es mir hier vor. Damit rechneten die Jünger, aber nicht mit Jesus. Wir sind also in bester Gesellschaft. Und Jesus kommt am Ende der Nacht, zwischen 3 und 6 Uhr. Ich mag mich auf keine Uhrzeit festlegen, aber jedenfalls hat er Geduld gehabt. Und zwar, als die Not am größten ist. Und dann gibt er sich zu erkennen, als er spricht. Aber erst als er spricht, ahnen die Jünger, was hier vor sich geht. Beziehungsweise, wer da vor ihnen geht. Seid getrost, ich bin's. Fürchtet euch nicht. Jesus verspricht nicht irgendwas. Er nicht, sagt nicht, ich habe hier noch so einen riesen Kahn im Schlepptau, komm, setzt euch mal darauf oder so, sondern er verspricht sich selbst. Und das ist das, was du auf jeden Fall heute Morgen hören sollst und mitnehmen sollst. Was dir passiert, ist Gott nicht egal. Es ist ihm auch nicht fremd. Er war selber Mensch. Es ist ihm auch nicht aus der Hand geglitten. Jesus ist da. Und wenn du nicht verstehst, was das alles soll, hat er ihnen auch nicht erklärt, interessanterweise. Die Erfahrung fürs Leben haben sie aber gemacht. Er hat das nicht alles erläutert. Trotzdem prägt es seine Kirche bis heute, was die hier erlebt haben. Und er ruft dir zu, sei getrost, verliere nicht den Mut. Ich bin da. Du brauchst keine Angst zu haben. Dass du sie hast, merke ich ja. Aber brauchst du nicht. Ist nicht nötig. Musst du dir nicht zwangsläufig gönnen. Jesus will uns zeigen, wer er ist und was er kann. Und dazu kann er dir deine Sicherheiten nehmen. Also das, wo du meinst, nur dann habe ich festen Boden unter den Füßen. Wenn das in meinem Leben ist, es kann sein, dass das flöten geht. Und dann, so komisch es jetzt anhören mag, und dann ist Gott nichts schiefgegangen. Wenn das, worauf du meinst, dein Leben bauen zu können, an Dingen oder an Menschen oder an Überzeugungen oder was auch immer, die in dieser Welt zu finden sind, wenn das wegbricht, dann geht Gott nichts schief. Dann ist der Raum dafür da, ihn tiefer kennenzulernen. Das ist aber nicht alles, was die Freunde von Jesus auf dem See in höchster Not erleben. Es ist das Erste für mich. Aber nun berichtet der Evangelist Matthäus, im Unterschied zu seinen Kumpels, die auch noch was von Jesus aufgeschrieben haben, berichtet er noch etwas. Ein zweites Geschehen dort auf dem Wasser. Und das wissen wir nur von ihm. Und deshalb aus meiner Sicht müssen wir uns das noch genauer angucken. Du erfährst nämlich als zweites, wer Jesus ist, wenn du deine Sicherheiten aufgibst. Ich habe es extra so formuliert, dass einem jetzt ein bisschen komisch wird. Petrus hört die Stimme von Jesus. Wir erfahren erstmal nicht, was die anderen denken. Aber er scheint zu begreifen, dass sein Herr eben doch da ist und schaltet sofort um. War ja auch so einer, der auch gern mal rauspreschen und lospreschen konnte und so. Gehört irgendwie auch zu seiner Persönlichkeit. Aus meiner Sicht erlebt das trotzdem immer auch stellvertretend für uns. Wenn du es bist, Herr, dann kannst du doch sagen, ich soll auf dem Wasser zu dir kommen. Plötzlich ist er ganz klar bei Verstand. Die Glaubensspötter, die ich auch immer wieder erlebe, die würden sagen, jetzt dreht er völlig durch. Aber nein, jetzt ist er ganz bei Verstand. Jetzt rechnet er plötzlich eins und eins zusammen. Mit Jesus kann man immer rechnen. Hat er jetzt gerade entdeckt. Und was er sagt, das geschieht. Das wusste er schon vorher, aber jetzt steht es nochmal wieder ganz deutlich vor Augen. Und auch wenn das völlig unmöglich ist, wenn das gar nicht geht, bei Jesus geht's. Das ist dem Petrus klar. Dann müsste doch Jesus jetzt auch dafür sorgen können, dass ich das auch tun kann, was er da macht. Und ich weiß gar nicht, was hier das Atemberaubendere ist. Ob das, also dass Petrus das so jetzt begreift oder dass Jesus sagt, ja, dann komm. Der lässt sich darauf ein. Auf diesen Knallkopf, denkt man so. Wie kann man denn auf die Idee jetzt gerade kommen? Sei doch froh, dass du gerade Jesus bei dir hast und irgendwie deine Todesnot. Noch sind die Wellen am Toben, ihr Lieben. Noch ist hier gar nichts ruhig. Der Lüfter ist ruhig geworden, aber da war noch gar nichts ruhig. Ja, und der kommt auf solche Ideen. Was ist denn das eigentlich für einer? Denk oft, dass Gott schmunzelt. Über uns, also über mich jedenfalls, habe ich das schon manchmal richtig spüren können, schon fast. Ja, ja, spiel du mal verrückt, sagt er denn, aber ich komme schon klar mit dir. Gerade noch haben die Schüler von Jesus Todesängste ausgestanden. Das Boot war der einzige Ort, an dem sie überhaupt irgendeine Form von Sicherheit noch haben konnten, an dem sie sich auch festhalten konnten. Ja, ich sag mal, jeder weiß, in Seenot, da greift man alles. Deswegen sollte man ja als Retter jemanden gleich K.O. schlagen, weil der mich sonst wie ein Stück Holz behandelt und unter Wasser zieht. Das weiß man ja alles so im Kopf. Ja, jetzt haben die also dieses Boot, wären sonst längst abgesoffen und Petrus steigt aus diesem Boot aus. Wie hat er das eigentlich gemacht? Hat er gedacht, wie kommt man denn jetzt am besten auf dem Wasser auf? So und irgendwie steht da gar nichts von. Der steigt einfach aus. Ist der von allen guten Geistern verlassen? Das haben sich schon viele, auch Christen, gefragt, wenn Menschen Jesus beim Wort genommen und ihm ihr Leben ganz zur Verfügung gestellt haben. Ich weiß das noch, wie das war, als ich Jesus kennenlernte und das einfach auch jetzt erfahren hatte, wenn Jesus was sagt, dann kann man das machen und auf lauter Ideen kam, was man mit Jesus machen könnte. Und es gibt dann immer Feuerlöschchristen, also die christliche Feuerwehr. Die immer sagt, nee, das geht alles gar nicht so, dann muss man alles bisschen mal, komm mal wieder runter und alles ganz abgeklärt und so weiter und so fort. Ja, ich sag heute nach 30 Jahren Christsein, lass die Leute doch von alleine runterkommen, das passiert schon. Wir brauchen da nicht helfen. Lass die doch mal glauben, wenn wir es auch schon nicht mehr tun, aber lass sie doch mal glauben, dass wenn Jesus was sagt, dass das auch geschieht. Wir können es sogar von den frischen Christen lernen. Ich komme mir nach 30 Jahren mitunter viel zu abgeklärt vor und habe deshalb auch so viel Schiss in der Hose manchmal. weil ich schon gar nicht mehr mit Jesus rechne. Und der Petrus, der steigt aus dem Boot. Das war ja auch für die anderen Jünger stellvertretend, was er da macht. Denn die erfahren ja durch diesen Badeausflug von Petrus auch, dass Jesus wirklich Gottes Sohn ist. Das ist eine Erfahrung fürs Leben. Und um diese Erfahrung, ihr Lieben, geht es in unserem Leben. Alles, was du weißt und was du kannst und was du hast, das kannst du vergessen. Du wirst alles am Ende deiner Tage an der Tür zum Himmel abgeben. Und es wird alles nichts mehr wert sein. Aber diese Erkenntnis, wer Jesus ist, die entscheidet über Tod und Leben. Die entscheidet über Himmel und Hölle. Dass Jesus, Gottes Sohn, der für dich gestorben ist und auferstanden ist, ist. Wir gucken auf diese Woche und denken, ei, hoffentlich schaffe ich das. Hab da mit einem meiner Kinder jetzt auch gerade noch, den muss ich ein bisschen unterstützen, noch bei dem Schulabschluss und so weiter im Moment. Und also man hat ja da also auch als Eltern die Frage, also wie schafft man das? Und man sehnt sich danach, es irgendwie hinzukriegen. Und soll ich dir mal was sagen? Was auch immer dir gerade vor Augen ist, die Berge, die sich auftürmen und die Leistungen, die du zu erbringen hast und alles, was schiefgehen könnte in deinem Leben und so. Ich will das jetzt mal wirklich so sagen, darum geht es überhaupt nicht. Das will alles bewältigt werden, natürlich. Aber in diesem ganzen Geschehen, dass dich, nicht erst, wenn du diese Tür verlässt, sondern hier schon, wir sind ja einander auch schon ausgeliefert hier, das alles ist dazu da, damit du entdeckst, wer Jesus ist. Und damit du mit dieser Erkenntnis dein Leben gestaltest, in dieser Gemeinschaft dein Leben gestaltest. Alles andere ist zweit, dritt, viert, fünft, sechstrangig und so weiter. Das kommt uns ja ganz anders vor, aber hier geht es darum zu entdecken, das, was sich vordergründig aufdrängt, ist nie das Entscheidende, auch wenn es auch wichtig ist. Komm, sagt Jesus, warte nicht darauf, bis ich dein Leben durcheinander bringe. Das hat er jetzt bei allen schon mal gemacht vorher. Du kannst von dir aus dem Boot steigen und mir folgen. Das geht. Komm doch, sagt Jesus. Und wenn du übers Wasser gehen musst, ja, mit mir geht das. Das Spannende ist ja, ihr Lieben, Petrus konnte nachgewiesenermaßen nicht übers Wasser gehen. Er konnte es nicht, wird am Ende, also kurz, nach kurzer Zeit schon, aber am Ende des Geschehens wird das ja deutlich. Aber weil Jesus es sagt, kann er es. Weil Jesus ihm das ermöglicht. Gott baut sein Königreich mit Menschen, die nichts Besonderes sind und an sich haben oder können. Mit Menschen wie dir und mir baut der sein Reich. Und wenn er sie dafür übers Wasser gehen lassen muss. Die haben sich gerade erst gehörig in die Hosen gemacht. Und es wird jetzt hierbei deutlich, es kommt nicht auf die Menschen an, sondern auf den Gott, mit dem sie leben. Und das gilt für die Dinge, die dir jetzt gerade Kopfzerbrechen machen, die deine Nieren vielleicht irgendwie gerade unangenehm beeinflussen und die dir die Angst in die Glieder fahren lassen. Für diese Dinge gilt's. Es kommt nicht auf dich an. Du sollst das machen, du sollst leben. Jesus sagt nicht, ich bewege deine Hand jetzt von Geisterhand und irgendwie du brauchst nichts mehr. Nein. Aber im Vertrauen auf Jesus liegt es sich völlig anders. Bei mächtig Seegang macht Petrus einen Seegang. Er steigt aus dem Boot offensichtlich zunächst ohne lange zu überlegen. Er guckt auf Jesus, er hört auf sein Wort und er erlebt die Macht von Jesus. Punkt. Ausrufezeichen. Doppelpunkt. Das stellt sein ganzes Leben auf den Kopf. Er wird der Erzählung nach am Ende auch über Kopf gekreuzigt. Spannend. Das, ja, Jesus holt nicht aus dem Schwierigen überall raus. Aber er macht dort immer, was er vorhat. Und wer diesen Blick auf Jesus hat, der kann es auch lernen, in seinem Leben bereit zu werden, auch den schwersten Weg zu gehen. Es geht hier also nicht darum, um so einen schönen Wetter-Christ sein, so nach dem Motto, wenn du bloß genug vertraust, dann kommt auch nichts mehr, habe ich ja vorher gesagt. Wer auf Jesus hört, kann Probleme kriegen, und wenn es nur deshalb ist. Aber Petrus macht einen entscheidenden Fehler jetzt hier. Er lässt sich doch wieder vom Sichtbaren bestimmen und vom Hörbaren und vom Fühlbaren. Ja? Plötzlich wird ihm klar, was machst du da eigentlich? Sag mal, bist du noch ganz dicht? Das geht gar nicht. Guck dir das doch an. Ich weiß auch gar nicht, wie der da so gewandert, ob das eigentlich anstrengend war, die Wellen dann wieder hoch und so. Kann man sich jetzt alles ausdenken? Jedenfalls merkt er plötzlich, was eigentlich läuft. Und wendet den Blick von Jesus ab und konzentriert sich wieder auf das Sichtbare. Na gut, Jesus konnte er ja auch sehen, aber er konzentriert sich auf das, was sich immer so aufdrängt an Wirklichkeit. Gluck, 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 gluck. Bist in besserer Gesellschaft, wenn du sagst, Mann, ich bin nun fast jeden Tag meines Lebens glaubenstechnisch wieder abgesoffen. Ja, das ging dem auch so. Ach, wie schön. Nicht, dass es ihm so ging, ist so schön, sondern dass wir da gemeinsam in einem Boot sitzen. Auch wenn er gar nicht mehr im Boot saß gerade. Aber ja, mit solchen Leuten baut Gott sein Königreich, ihr Lieben. Und jetzt können wir es lernen, auf Jesus zu gucken. Man muss ja nicht unbedingt Salzwasser trinken. Man hätte auch oben bleiben können, wenn man den Blick bei Jesus behält. Ja, die Umstände sind so, dass das schwer ist und dass unser Blick immer wieder abgelenkt wird, genau. Und ich glaube, dass Jesus uns hier deutlich machen wollte, dann richte ihn doch wieder auf mich. Petrus ruft wenigstens noch um Hilfe. Also irgendwie war ihm schon klar, dass Jesus da ist, so wie uns das auch irgendwie klar ist. Wir würden ja nie behaupten, Gott ist nicht da. Spielt nur keine Rolle mehr für meine tägliche Lebensgestaltung, aber er ist ja da. Und als er absäuft, merkt Petrus, vielleicht sollte er doch mehr Bedeutung haben und ruft nach Jesus und sofort greift Jesus zu. Er erspart Petrus nicht das Gefühl des Absaufens, was für mich ein Schlimmes ist. Ich kann nicht gut schwimmen, ich wurde mal früher auch ins Wasser gestoßen, ich habe heute ein Problem damit, wenn man mich ins Wasser stößt. Ja, ich hatte die Ahnung, ich ersaufe fast. So, das erspart Jesus dem Petrus nicht. Aber damit erspart er ihm auch nicht die Erfahrung, und wenn du denkst, es ist zu Ende, dann bin ich da. Und dafür ist ja gerade das Abendmahl da. Wenn du denkst, mit mir geht das gar nicht, mich kann Gott gar nicht nehmen, tja, dann guck doch mal nicht mehr auf dich und auf das, was sich so aufdrängt, sondern dann guck doch mal auf Jesus, wie er am Kreuz hängt und sagt, es ist vollbracht. Denn da hat er ja auch an dich gedacht, wie ich vorhin sagte. Ach, man könnte jetzt auch so viel reden. Alles, was Petrus bei Jesus hatte, ist weg, wenn er seinen Blick von Jesus abwendet. Und das ist so nachvollziehbar. Ja, wem das Wasser bis zum Halse steht, der sollte ja nicht noch den Kopf hängen lassen. Aber manchmal hat man den Eindruck, es geht nicht anders. Und Jesus ist trotzdem da. Hast du das eigentlich schon mal gewagt, aus dem Boot zu steigen? Jesus beim Wort zu nehmen, Menschen zu lieben, nur weil Gott sie liebt, nicht weil sie dir sympathisch sind. Die Wahrheit zu sagen, obwohl du gerade aus dem Schlamassel aus deiner Sicht hervorragend rauskämst, wenn du die Wahrheit nicht sagst. Gottes Geboten zu folgen, und nur für den Moment sind sie ja gegeben, wenn es gut läuft, brauchen wir die gar nicht, wenn alles andere näher zu liegen scheint, als das tun zu können. Gerade dann zu sagen, Gott, weil du es sagst, mache ich das jetzt trotzdem auf deine Weise und nicht auf meine. Hast du es mal gewagt, dich in deinem Leben nicht mehr darum zu drehen, wie du deine Arbeit schaffst, wie du deine Altersversorgung hinkriegst, wie du dein Haus gebaut bekommst, wie dein Auto entweder lange haltbar bleibt oder wie du ein neues kriegst, sondern was Gott eigentlich heute durch dich tun will. Und morgen und übermorgen. Hast dich mal ihm zur Verfügung gestellt für das, was er in dieser Welt tut. Schließlich hat er gesagt, trachtet zuerst nach Gottes Reich, dann wird euch alles andere zufallen. Bist du auch schon aus dem Boot gestiegen? Mag ja sein, dass du sagst, ich bin nicht so ein Petrus, ich muss das gar nicht haben, komm, lass mal. Ich glaube, dass er das erlebt hat, damit wir entdecken, um dieses Wagnis geht's. Du musst nicht warten, bis deine Sicherheiten irgendwie flöten gehen. Du kannst sie auch selbst hinter dir lassen und dein Leben allein darauf bauen, was du bei Jesus findest. Petrus hatte auch eigentlich genug mit sich zu tun. Aber er entschloss sich, die eigenen Sicherheiten aufzugeben und auf dem Wasser zu laufen, dahin, wo Jesus ist. Und Jesus will dich auch mitnehmen. Ja, du kannst das nicht. Richtig. Petrus konnte auch nicht auf dem Wasser laufen. Aber wer auf Jesus hört, der kann's. Und der macht die Erfahrung, dass Jesus wirklich der Sohn Gottes ist. So steht es ja am Ende. Der alles in der Hand hat und der allein über Leben und Tod entscheidet, über Himmel und Hölle und darüber, was aus deinem Leben wird. So will er, dass du ihn kennenlernst. Deshalb steig aus deinem kleinen Boot doch aus. Der Wind und die Wellen sind nicht die entscheidende Wirklichkeit. Jesus ist da und er hat dich immer in der Hand und macht Großartiges aus dir. Amen.